Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Midterms sind quasi die Abwahlwahlen in den USA. Fast immer in den letzten 30 Jahren wurde die Partei des amtierenden Präsidenten bei den Zwischenwahlen in der Mitte der Amtszeit abgewählt. In der Vergangenheit war das allerdings nur halb so problematisch, weil Republikaner und Demokraten politisch und ideologisch gar nicht so weit auseinanderstanden und Kompromisse möglich waren. Das sieht heute bekanntlich anders aus, weshalb die Kongresswahlen an diesem Dienstag relevanter sein dürften als in der Vergangenheit. Stefan Bierling lehrt internationale Politik an der Uni Regensburg und ist ausgewiesener USA-Kenner. Herr Bierling, historisch betrachtet ist es wie gesagt üblich, dass die Präsidentenpartei die Midterms verliert. Gehen Sie auch diesmal davon aus?
Sie werden auf jeden Fall, und damit meine ich die Republikaner, das Repräsentantenhaus gewinnen. Und im Senat ist es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Da können wir auch aus politikwissenschaftlicher Sicht als Wahlanalytiker nicht wirklich genau was vorhersagen. Da steht es 50-50.
Also da ist wirklich alles offen?
Alles offen. Und es geht im Letzten um 3 oder 4 Bundesstaaten, die so knapp sind, dass sich niemand traut, im Grunde eine klare Vorhersage zu machen.
Was würde es für Biden bedeuten, wenn er auch den Senat, wenn die Demokraten auch den Senat verlieren würden?
Das wäre natürlich sozusagen der schlimmst anzunehmende Unfall für ihn, weil er dann auch keine Möglichkeit mehr hätte, seine eigenen Personalentscheidungen durch diese Kammer zu kriegen. Vor allem die Richterbenennungen, die Bundesrichter bis zum Supreme Court rauf, müssen eine Mehrheit im Senat finden. Das hat er bisher eigentlich sehr gut gemanagt. Das wäre ihm dann auch noch aus der Hand geschlagen.
Und da stehen noch Neubesetzungen an in den nächsten 2 Jahren oder 1,5 Jahren?
Ja, gerade bei den Bezirksrichtern, die sind ja auch Bundesrichter, da wird im Grunde dauernd irgendjemand ernannt und auch vom Senat bestätigt. Das geht in die Dutzende, die da warten auf ein entsprechendes Verfahren in der Kammer. Und wenn das natürlich nicht mehr möglich ist, dann wird diese juristische Revolution, die Trump in seinen 4 Jahren ja durchgezogen hat, nicht wirklich reversibel sein in dem Maße, wie sich Biden das vorstellt.
Wäre Biden, wenn er auch den Senat verlieren würde, quasi also eine Lame Duck, eine lahme Ente?
Er wäre eine Lame Duck, aber er könnte sich natürlich auf andere Formen des Regierens konzentrieren. Vor allem mit sogenannten Verwaltungsanordnungen könnte er weiter regieren. Das ist durchaus nicht ungewöhnlich, weil fast alle Präsidenten seit 1990 nach den ersten 2 Jahren zu Lame Ducks wurden. Das traf Obama, das traf Biden, das traf aber auch Bill Clinton damals in den 90er Jahren. Das ist also nichts Ungewöhnliches, dass der Präsident nach 2 Amtszeiten seine Mehrheit verliert. Was ungewöhnlich ist, dass in diesen Zeiten der extremen parteipolitischen Polarisierung es Präsidenten immer weniger gelingt, Abgeordnete, Senatoren der anderen Partei für ihre Projekte zu begeistern. Und das macht das amerikanische System heute so dysfunktional.
Weil die Gesellschaft, aber auch die Politik so extrem gespalten ist derzeit.
Ja, es geht im Letzten auch von der Gesellschaft aus. Es sind 2 Stämme in den USA, die sich wirklich feindlich gegenüberstehen. Das geht so weit, dass Demokraten heute nicht mehr wollen, dass ihre Kinder einen Republikaner ehelichen und umgekehrt natürlich. Sie kommunizieren nicht mehr miteinander. Sie leben in unterschiedlichen Orten der USA, die Republikaner meistens auf dem Land und die Suburbs, die Demokraten in den großen Städten. Es findet eigentlich kaum mehr Begegnung statt, wie es früher der Fall war, am Arbeitsplatz, in der Kirche, im Sportverein, in der Kneipe. Die Amerikaner sind gesellschaftlich separiert, mehr oder weniger, und das führt natürlich dazu, dass auch Politiker gar keine Versuche mehr starten, die andere Seite für sich einzunehmen, sondern nur noch die eigene zur Wahl zu treiben und den Gegner zu dämonisieren.
Sie haben gerade den Begriff dysfunktional gebraucht. Also Sie würden sagen, das System, so wie es jetzt ist, ist dysfunktional in den USA.
Es ist dysfunktional geworden. Es ist ja im Grunde 230 Jahre einigermaßen funktionsfähig gewesen. Aber ein präsidentielles System baut eben auf einem auf, nämlich die Kompromissfindung zwischen den sie tragenden Politikern und Parteien. Das ist im parlamentarischen System wie bei uns ja nicht notwendig, weil hier immer die Mehrheit des Parlaments den Kanzler stellt. Und wenn der Kanzler die Mehrheit verliert, gibt es entweder Neuwahlen oder die Opposition übernimmt. In den USA gehen ja das Parlament, wie wir jetzt gerade erfahren, wieder und der Präsident aus unterschiedlichen Wahlen hervor. Die sind also gezwungen, über Kompromisse zusammenzufinden. Und wenn das nicht mehr geht, wie im Moment wegen dieser Polarisierung, dann wird das System dysfunktional und nicht mehr arbeitsfähig.
Joe Biden sieht sich ja als jemand, der das vielleicht noch schaffen kann, Amerika zu einen. So ist er auch angetreten. Warum schafft auch er das nicht?
So sind schon viele angetreten. George W. Bush ist so angetreten im Jahr 2000. Obama ist so angetreten im Jahr 2008. Trump jetzt nicht unbedingt, aber Biden hat das versprochen, das wieder zu reparieren. Aber das kann man einfach nicht durch einen Willensakt aus der Welt schaffen, dass sich Amerika von der Gesellschaft, von der Politik so weit auseinanderentwickelt hat. Das hat sich über im Grunde 30, 40 Jahre ins System reingefräst und reingefressen. Das wird ebenso lange dauern, bis man das wieder zurückdrängen kann. Es gibt ein paar hoffnungsvolle Zeichen, es gibt ein paar Möglichkeiten, das zu tun, aber es wird lange dauern und es wird sehr viel Disziplin auch von den Vernünftigen in der amerikanischen Politik und Gesellschaft erfordern, Amerika wieder voll funktionsfähig zu machen.
Was sind das denn für Möglichkeiten?
Nun, eins ist natürlich auch der demografische Wandel. Denken Sie daran, dass bestimmte Gruppen in der Gesellschaft einfach demografisch wachsen. Etwa die Zahl der Minderheiten, der Schwarzen, vor allem aber der Latinos, aber auch der Asienamerikaner, das Bildungsniveau steigt. Das sind eigentlich Großtrends, die eher den Demokraten entgegenkommen. Die Republikaner müssten sich also irgendwann, das ist nicht so schnell, wie viele Politikwissenschaftler erwartet haben, aber in den nächsten 10 Jahren wirklich darüber klar werden, dass diese Klientel, die jetzt ihre Wählerschaft darstellt, nämlich schlechter ausgebildete Weiße in den Südstaaten und im Mittleren Westen, auf Dauer keine Mehrheit auf Bundesebene ihnen garantieren werden. Schauen Sie an, seit 1992 haben die Demokraten mit Ausnahme einer Wahl, nämlich 2004, immer die Mehrheit bei den Präsidentschaftswahlen gewonnen. Sie haben ein paar Mal den Präsidenten bekommen wegen dieses komischen Wahlmännergremiums. Aber das ist im Grunde kein Erfolgsrezept, mit dem man auf die Zukunft mehrheitsfähig bleibt. Ich glaube, das ist einigen republikanischen Strategen sehr klar. Damit müssen sie sich natürlich nicht nur diesen Gruppen öffnen, sondern sie müssten sich auch thematisch öffnen, den Anliegen dieser besser ausgebildeten, eher weiblichen, eher Minderheiten umfassenden Wähler. Und damit müssten sie zurück in die Mitte kommen.
Aber genau das Gegenteil passiert ja. Also die Republikaner scheinen ja so eine Art Trump-Sekte geworden zu sein.
Absolut. Trump hat uns nochmal deutlich gemacht, dass es eben nicht nur diese großen demografischen Trends sind, die in der Politik ausschlaggebend sind, um Wahlen zu gewinnen, sondern vor allem die Mobilisierung der eigenen Wähler. Und das hat Trump wirklich vorexerziert. Er hat besser mobilisiert, als wir je zugetraut haben einem republikanischen Kandidaten. Er hat völlig neue Wählerschichten erschlossen, zum Beispiel vom System desillusionierte Nichtwähler, die man gar nicht mehr auf der Reihe hatte und die bei Umfragen nicht auftauchten. Solange eben das gelingt, kann er diese Großtrends quasi aushebeln. Und er hat es geschafft, auch nach der Wahlniederlage, auch nach seinem Putschversuch am 6. Januar des letzten Jahres, die Republikanische Partei weiter völlig unter seiner Kontrolle zu halten. Und solange Trump dort am Machthebel ist, wird sich damit auch nichts ändern. Das Einzige, was sozusagen reparieren kann, die Dysfunktionalität des Systems, sind krachende Wahlniederlagen für den Trump-Flügel der Republikanischen Partei.
Könnte die Abschaffung des Abtreibungsrechts auf der anderen Seite den Demokraten bei der Mobilisierung jetzt auch bei den Midterms helfen?
Es hilft ihnen auf jeden Fall. Wir haben das gesehen bei einigen Wahlen jetzt in den letzten Monaten, wo einzelne Kandidaten im Repräsentantenhaus ersetzt werden mussten. Wir haben es gesehen bei Referenden, zum Beispiel in Kansas, das sehr stark Frauen mobilisiert hat, obwohl Kansas ein sehr konservativer Staat ist. Aber es ist nicht das Großthema, von dem sich die Demokraten bei den Zwischenwahlen am Dienstag wirklich so viel Schwung erwarten können, vor allem aus einem Grund. die Inflation ist so hoch. Und die Inflation dominiert im Grunde die ganze Debatte. Die Republikaner schaffen es, das zum überwölbenden Thema dieses Wahlkampfs zu machen. Und da kommt man mit diesen kulturellen Themen wie Abtreibung und Ähnlichem nicht wirklich dagegen an, so wie sich die Demokraten vor vielleicht noch 6-7 Wochen erhofft haben.
Auf der anderen Seite hat der US-Kongress ja zuletzt ein milliardenschweres Klimaschutz-, aber auch Sozialpaket verabschiedet. Da könnte man ja schon sagen, wichtiger Sieg für Biden, oder zählen solche sachpolitischen Erfolge momentan gar nicht mehr so sehr im US-Wahlkampf?
Er hat in der Tat eine recht gute legislative Bilanz vorzuweisen. Er hat mehrere große Gesetze, nicht nur zur Bekämpfung von Covid, sondern auch zur Schaffung von neuer Infrastruktur. Sie haben gerade das Umweltschutzgesetz angesprochen, aber auch etwa das Mikrochip-Gesetz. Das sind alles Dinge, die er durch den Kongress gebracht hat, zum Teil sogar mit republikanischer Unterstützung. Das darf man nicht vergessen. Es wird Amerika in den nächsten Jahren prägen, weil die Gelder ja über die nächsten, ja zum Teil 5 bis 10 Jahre bewilligt sind und ausgegeben worden. Insofern ist er legislativ recht erfolgreich. Ein Pferdefuß ist, er hat so viel Geld in die Wirtschaft gepumpt, auch schon Trump, dass die Inflation außer Kontrolle gerät. Das ist eine Sache, die ihm jetzt immer wieder vorgehalten wird. Und im letzten zählen diese legislativen Erfolge wirklich nicht so viel. In dieser Gespaltenheit der amerikanischen Gesellschaft, die wir immer wieder jetzt diskutiert haben in den letzten 10 Minuten, ist es so, dass es im Grunde die Verteufelung des Gegners ist, die Dämonisierung des Gegners, was wirklich zählt. Und dort ist Trump und sind die Republikaner ziemlich meisterhaft geworden. Einen Demokraten zu wählen, fällt heute kaum mehr einem Republikaner ein, weil es das Ende bedeuten würde der Welt, in die sich die Republikaner zurückhalluzinieren wollen.
Bei der Wahl geht es natürlich um den Kongress, aber davon wird ja auch von dem Wahlerfolg wird ja auch abhängen, wer kandidiert 2024. Ist bei einem klaren Wahlsieg der Demokraten davon auszugehen, dass Biden nochmal antritt, trotz seines Alters?
Widerspruch. Ich glaube, das wird nicht sonderlich viel ausmachen, zumindest für die Republikaner. Trump ist wild entschlossen anzutreten und er wird wahrscheinlich seine Kandidatur für 2024 in den nächsten Wochen verkünden, auch schon um seine ganzen legislativen Probleme oder juristischen Probleme, genauer gesagt, die er am Hals hat, irgendwie eindämmen zu können. Für Biden ist es wahrscheinlich so, wenn Trump ankündigt, wird er wohl nicht zurückziehen. Das hat er öfter deutlich gemacht. Er hat einmal nachgewiesen, dass er Trump schlagen kann. Er ist der Kompromisskandidat in der Demokratischen Partei. Da können sich die sehr heterogenen Flügel versammeln. So jemand hat Amerika sonst auf der demokratischen Seite nicht wirklich. Er mag ein sehr alter Kandidat sein und seine Rentnermomente, Senior Moments nennen es die Amerikaner, werden immer häufiger. Die wahrscheinlichste Konstellation ist wirklich, dass wir wahrscheinlich den Wahlkampf haben werden 2023, 2024 zwischen einem senilen und einem wahnsinnigen Kandidaten.
Senil und wahnsinnig die Wahl in 2 Jahren, die die Amerikaner haben, sagt Stefan Bierling. Mit ihm sprach ich über die Zwischenwahlen, die am Dienstag in den USA anstehen.